Hallo und herzlich willkommen, liebe Damen, liebe Herren und liebe non-binären Freunde bei einer neuen Folge von Hooked on Topic, nämlich der Numero, das habe ich mir natürlich aufgeschrieben und ich gucke jetzt gar nicht spontan nach, 114. Neben mir sitzt wie gewohnt und gewünscht der Thomas Koik.
Ich sitze dir aber gegenüber.
Stell dir mal vor, das würdest du wirklich sagen jedes Mal. Da wäre ich super genervt von. Zum Glück machst du das nicht.
Ja, ne?
Hallo, Tom.
Hallo, freut mich, dass wir heute nochmal einen Genre-Podcast machen.
Genres, Tom. Die sind Genres. Blödsinn, keiner versteht sie so richtig und deswegen
das ist wahr,
ordnen ja. wir jetzt auch Dinge nach genau diesen Maßstäben ein.
Aber das Genre, über das wir heute reden, ist eigentlich ziemlich eindeutig.
Ja.
Zum
schon?
Beispiel GTA. Ist GTA ein Rennspiel?
Ah, nein. GTA ist gar kein Rennspiel. Aber die Frage, ja, wir werden dazu sicherlich noch kommen. Aber es gibt ja ein oder andere Spiele, in denen man Autos fährt, die mehr was anderes sind als Rennspiele. Sind es deswegen keine Rennspiele? Das ist eine Diskussion, die wir, wenn ihr Glück habt, nicht führen werden, aber die wir führen werden. So, ich sag's direkt von Anfang an. Uns hat das gut gefallen, über Horrorspiele zu sprechen beim letzten Mal. Und das ist eine sehr schöne Ausrede für eine recht breit gefächerte Diskussion. Ich glaube, bei Rennspielen womöglich noch mal ein bisschen mehr als bei Horrorspielen, weil die halt wirklich breit gefächert sind. Also, die beschreiben ja mehr eine Gameplay-Mechanik und weniger jetzt wirklich ein Gefühl oder eine Atmosphäre oder sowas, was bei Horrorspielen eigentlich genau umgekehrt ist. Und da kommen deswegen sehr unterschiedliche Spiele zustande.
Das auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, das wird sich bei diesen Spielen, über die wir gleich reden werden, auch schnell zeigen. Wir haben wie fast immer vorher jetzt nicht abgesprochen, über welche Spiele wir jeweils reden wollen. Ich glaube aber, das wird sich bei uns recht eindeutig zeigen, weil wir beide gerne Rennspiele spielen, aber auch viele der gleichen Rennspiele sehr gerne spielen, aber trotzdem unsere Interessen dann ab einem bestimmten Punkt recht weit auseinandergehen.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und interessant und möchte, solltest du nicht noch etwas als Intro zu sagen haben, dich einfach direkt darum bitten, wenn du möchtest,
also, loszulegen. Ich habe mir ziemlich viele Rennspiele aufgeschrieben. Es ist auch mehr geworden, als ich dachte, dass es wären, weil mir dann immer mehr eingefallen sind und hab mal die zeitlich sortiert nach 90er, 2000er und 2010er und die meisten sind halt in den 90ern und 2000ern, in den 2010ern wird's schon dünn und da sind dann auch schon Spiele, die ich eher aus Höflichkeit reingenommen habe und weniger, weil ich sie jetzt wirklich als meine Lieblingsspiele bezeichnen würde, aber das ist halt auch nochmal eine, glaube ich, wichtige Unterscheidung. Wir reden über unsere Lieblingsspiele und damit nicht zwingend über die besten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auf Metacritic gehen würdest, was sowieso nicht, ne, ist sowieso nicht der beste Ort, um das zu bestimmen, aber eine Metrik, nach der man gehen könnte, und nach Rating sortierst, Videospiele, dann kriegst du halt die ganzen Simulationen. Also so Arcade Racer gibt's da kaum. Forza Horizon 5 ist gerade mit 91, glaube ich, dort eines der bestbewertetsten Spiele. Und ich glaube, 91 ist auch die Höchstwertung, die dort jemals ein Rennspiel hatte. Weil Rennspiele kriegen voll selten diese Wertung.
Ja, das
die
stimmt.
Die landen irgendwie immer im 80er-Bereich.
Das ist halt in den meisten Fällen Genre-Fan-Kost. So. Die Rennspiele machen für halt Rennspiele Spaß, aber klar, wenn dann ein Redakteur und da würde ich auch, oder auch ein Spieler, ich würde mich da glaube ich einschließen, dann im Vergleich irgendwie einen Half-Life oder einen Uncharted oder sonst irgendwas hat, dann fällt es natürlich schwer, da dann die gleiche Leidenschaft für ein Rennspiel aufzubringen. Das geht mir auch so oft so. Als jemand, der ja Forza Horizon über alles liebt, habe ich da schon mir Mühe gegeben, in einigen der Game of the Year-Listen, die wir hier in den Laufe der Jahre bei Hooked auch gemacht haben, das immer mal wieder zu nennen. Aber ich, also in der Top 3 war es, glaube ich, nie. Also
das ist,
bin mir nicht ganz sicher, aber
das
ich glaube.
Das ist für Rennspiele und Sportspiele generell, glaube ich, schwer. Das wäre eigentlich nochmal eine eigene Diskussion, weil sie halt selten dich emotional so sehr bewegen, wie jetzt irgendwas, was eine Story hat, was Charaktere hat und so. Außer es ist DTM Race Driver. Das bewegt einen natürlich auch emotional sehr.
Das war emotional, weil ich nicht glauben konnte, dass Cutscenes so gut aussehen können wie bei DTM Race Driver 2 damals.
Ich kann mal spielen. Ich habe das nie gespielt. Ich kenne das nur so von Weitem aus Heiko Klinge GameStar-Tests.
Also in meiner Erinnerung ist es nicht nur eine sehr spaßige Story-Erfahrung, also eine sehr, sehr simple, aber weil es ein Rennspiel war, war es inhärent spaßig, da Cutscenes zu sehen. Aber meiner Erinnerung nach war es auch einfach ein echt gutes Rennspiel. Und und die Tests waren damals, glaube ich, auch sehr positiv, deswegen
genau.
Bin ich da recht auch als optimistisch.
Ja, wenn ich mir meine Liste so angucke, dann sind das viele Spiele aus den 90ern und frühen 2000ern. Ich glaube, es ist auch noch so ein Ding, dass zu der Zeit Rennspiele noch ein größeres Genre waren im Verhältnis zu heute und auch ein abwechslungsreicheres, weil wir heute, gerade im AAA-Bereich gibt es halt nicht so viel. Mhm. Also es gibt sehr viel dann im Indie-Bereich und im kleineren, im AA-Bereich, wo es dann wieder ein bisschen abwechslungsreicher wird. Aber diese großen Pfeiler des Rennspielgenres, die sind fast alle Simulationen, bis auf Forza Horizon und Need for Speed.
Ja, und selbst Forza Horizon, da haben wir ja im Zuge von Forza Horizon bereits drüber gesprochen, ist dann ja nicht wirklich das, was du dir und ich glaube auch einige andere, die sich unter diesen klassischen Arcade-Racern vorstellt, obwohl es halt keine Simulation ist.
Es ist ja, also Arcade und Simulation beim Rennspiel ist ja kein binärer Switch, den du umstellst, sondern eher wie so ein gradueller Verlauf, bei dem du halt sagen kannst, okay, das geht jetzt mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung und Forza Horizon liegt in Richtung des Arcades, aber halt
komplett. Die haben halt, also Forza Motorsport ist in Richtung der Simulation ohne wirklich Simulation zu sein und Forza Horizon ist in die Richtung der Arcade, ohne jetzt all in so Need for Speed Spiel zu sein, würde ich auch sagen.
Genau. Ich würde mal anfangen mit einem meiner Spiele, einem der frühesten von 1992 und da ist jetzt auch wieder die Frage, ob man da eine Diskussion drauf aufmacht, aber für mich ist es ein Rennspiel, nämlich Super Mario Kart.
Ja, genau, dieses Spiel hatte ich im Kopf, als ich diese leidige Genre-Diskussion bereits ankündigte. Natürlich ist es, also ich werde jetzt, ich habe überlegt, ob ich so ein bisschen den Devil's Advocate spiele, sage, das ist ja gar kein Rennspiel, so wie Smash Bros. Kein Kampfspiel ist, aber nee, natürlich, also ich würde es auch als Rennspiel bezeichnen, weil du Rennen fährst, aber es eignet sich, finde ich, so wunderbar zur Illustration dafür, wie unterschiedlich dieses Genre interpretiert werden kann, denn, also Rennen fahren, traditionell Rennen fahren tust du in Mario Kart eher so auf dem zweiten Rang. Zumindest wenn du es mit Freunden spielst, natürlich, wenn du Speedrunner bist, was anderes.
Super Mario Kart, das allererste, hat ja sowohl schon seine normalen Grand Prix-Rennen, es ist auf dem Super Nintendo erschienen, es hat diese sehr eigene Gestaltung, dass du immer nur auf der Hälfte des Bildschirms fährst, weil auf der unteren Hälfte ist die Map und auf der oberen Hälfte ist eigentlich nur das, was passiert. Und sie benutzen Mode 7 sehr, um diese Perspektive darzustellen, dass du wirklich in die Tiefe des Raumes reinfährst. Aber eigentlich bewegt sich ja die Strecke unter deinem Fahrer und nicht dein Fahrer auf der Strecke, wenn man es mal technisch
überlegt. Schön
gesagt,
ja. Schön.
Also so ein bisschen, wie Nintendo auch bei F-Zero dann gemacht haben auf dem Super Nintendo. Und du hast halt diese Grand Prix-Rennen, wo du wirklich Rennen fährst. Und da musst du auch wirklich ziemlich gut sein, weil Super Mario Kart kann recht schwer werden. Gerade wenn du dann auf 100 oder weiteren Schwierigkeitsgraden spielst. Aber es hatte auch schon den Battle Mode. Und der ist das Multiplayer-Ding gewesen, ganz viel. Da kann ich mich auch sehr dran erinnern. Oh, und da ist es dann wirklich so, da fährt man dann eigentlich kein Rennen mehr, sondern man hat ein Kampfspiel mit Karts und den ganzen Items, die Super Mario Kart eingeführt hat. Aber trotzdem ist noch genug Rennspiel drin. Und was ich ja immer wieder freudig feststelle, wenn ich zurückkehre zu Super Mario Kart, was ich schon ab und zu mal tue, ist, wie gut sich das noch spielt und anfühlt. Also ich habe immer noch Spaß mit Super Mario Kart, obwohl das so alt ist, obwohl es heute Mario Kart 8 gibt, das halt so aussieht, wie es aussieht und sich so anfühlt, wie es anfühlt und diese wahnsinnig kreativen Strecken hat. Ist Super Mario Kart trotzdem noch was Eigenes, was ein bisschen, also Mario Kart 8 ist auch schon skillbasiert, aber Super Mario Kart hat noch nicht so sehr diese Aufholmechaniken aus den späteren Spielen, wie einen Bullet Bill oder einen blauen Panzer oder sowas. Aber es führt diese ganzen Mainstay-Items ein, die Bananenschale, den grünen und den roten Panzer, wie die sich unterscheiden, noch mit furchtbarer Wegfindung. Wenn du den roten Panzer abschießt, während eine Kurve davor ist, dann geht er halt gegen die Wand.
Ich glaube, jedes Kind musste lange und hart lernen. Das ist, glaube ich, die erste Strecke, die man fährt, die am Ende in so einer ganz scharfen Schikane endet, wo so eine kleine Steinwand in einer Reihe einfach nur dazwischen steht, damit du nicht geradeaus fährst. Und dann siehst du ja immer die Leute, die schon um die Kurve rum sind. Wenn du dann geradeaus einfach das Ding abschießt, geht's vor die Steinwand und es
Genau. Richtig. Und das sind so Sachen, auf die man sich einstellen muss. Und auch dieses Spiel hatte schon sowas wie Abkürzungen und so ein Kram, wo du mit einem gut getimten Pilz, der dir einen Boost gibt, und diesen Sprungpads, die sie verteilt haben auf der Strecke, zum Beispiel in den Geisterhäusern sehr fies abkürzen kannst.
Das habe ich nie gekonnt.
Mit sehr hohem Risiko, weil wenn du runterfällst, dann kommt halt Lucky Two und musst dich erstmal wieder auf die Bahn raufheben und das ist dann mega langsam. Und dann wirst du nochmal gerammt, hast keine Münzen mehr, deswegen drehst du dich nochmal schneller als vorher. Und man kommt auch schon im allerersten Super Mario Kart in diesen negativen Feedback-Loop aus. Oh, ich wurde getroffen, ich bin wieder auf der Strecke. Oh, ich wurde getroffen, ich bin wieder auf der, oh, ich wurde getroffen. Und dann bist du Letzter.
Ja, es ist ziemlich krass, wie sehr diese Serie mit dem ersten Teil bereits gefunden hat, was sie sein will. Wie du sagtest, mit einigen Unterschieden noch zu später, aber im Kern, der grüne Panzer ist grüne Panzer, der rote Panzer, Banane ist Banane. Und auch das Gameplay ist das Gameplay. Das Trift-basierte, das ist sehr, 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 sehr faszinierend und hat, ja, da bin ich voll bei dir. Also, das hat mir auch Dutzende, Hunderte Stunden meines kindlichen Lebens von mir gestohlen, genau wie dann auch später Mario 64. Also, Mario Kart war vielleicht auch das Besondere, das hatte ich halt selbst für unseren Super Nintendo oder wir hatten das selbst für unseren Super Nintendo. Ich hatte nie Nintendo 64, aber mein Nachbar, also im Mehrfamilienhaus, in dem ich gewohnt habe, das war dann mein bester Kumpel und da war ich immer bei ihm oder bei mir und er hatte Nintendo 64 und da haben wir fast immer dann Mario Kart 64 gespielt. Und das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr ähnliches Spiel, trotz seiner grafischen Überarbeitung.
Genau, und das Mario Kart, das ich am wenigsten gespielt habe, weil ich hatte nie den 64er selbst, den hatte auch immer nur ein Kumpel und da habe ich es jetzt aber nicht mega viel gespielt. Und deswegen bin ich viel, viel vertrauter mit Super Mario Kart und dann später mit Double Dash, was ich auch noch auf meiner Liste habe, weil das, glaube ich, immer noch mein Lieblings-Mario Kart ist. Aber ja, für Super Mario Kart 1 kann man an der Stelle mal eine Lanze brechen. Hat auch sehr schöne Musik, hat auch schon die Rainbow Road und sie ist scheiße schwer und spielt sich heute noch richtig, richtig gut. Also schmeißt das gerne mal an, auf der Switch gibt's das ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die NES-Emulation hat auch keine so großen Verzögerungen oder so. Ich glaube, es fühlt sich auch da noch gut an und kann man gut spielen und macht auch im Multiplayer noch Spaß.
Dass du den Soundtrack da erwähnst, weil wenig steht für mich mehr für diese Kindheit als einfach die Geräusche und die Soundeffekte und die Musik aus.
Allein dieses. Genau, wenn du gewinnst. Aber auch das Sounddesign vom Item Wheel, das sich dreht, während du deine Items bekommst, das ich jetzt nicht nachmachen kann, aber das ist auch sehr charakteristisch. Und die Charakterauswahl war auch weird, weil du hast Donkey Kong Jr. Drin gehabt im allerersten Super Mario Kart. Und ich dachte auch immer als Kind, oh, wenn ich das hier mache, dann kriege ich bestimmt noch einen neuen Charakter. Krieg keine neuen Charaktere. Nee. Ich glaube, das gibt's erst in Double Dash. Oder gab es in 64 schon freischaltbare Charaktere? Weiß ich gar nicht.
Das weiß ich. Da ich selbst nie gespielt habe, da ich selbst nie besessen habe, 64, Double Dash nie gespielt habe. Und ich habe ja, Wii nicht gespielt. Ich habe Gamecube-Version nicht gespielt. Ich habe dann auch auf der Wii U Mario Kart 8 nicht gespielt. Und auf der Switch, ich bin der eine Switch-Besitzer auf der Welt, der Mario Kart 8 tatsächlich nicht besitzt.
Es gibt mehr Leute, die es
ohne Frage
haben, als die es nicht haben.
Würde ich auch behaupten. Ich weiß leider die genauen Zahlen nicht, aber es würde mich zumindest nicht wundern. Deswegen ist da, glaube ich, Mario Kart, also Super Mario Kart ist auf jeden Fall das meistgespielte und Mario Kart 64 ist dahinter das zweitmeistgespielte bei mir. Ganz, ganz, ganz viele, ganz wunderbare Erinnerungen dran.
Genau. Die Wii-Version ist übrigens das einzige Mario Kart, was ich dann wieder verkauft hatte. Weil mich das so gefallen. Frustriert hat.
Ja.
Also das habe ich ja dann, das war das erste, was ich mal so richtig online gespielt habe. Und das hat mir, ist mir so, also Mario Kart gegen gesichtslose Online-Kontrahenten zu spielen, die dich dann mit blauen Panzern und so einem Kram aus dem Weg räumen, ist eine der frustrierendsten Spielerfahrungen, die ich mir vorstellen kann. Mag ich überhaupt nicht. Dabei ist das Spiel selbst, glaube ich, okay, aber ja.
Ich würde sagen, wir bleiben so ein bisschen in unseren Erinnerungen schwelgend. Und ich würde in eine ähnliche Kerbe schlagen mit meinen Spielen. Das sind zwei Spiele, die ich miteinander nennen würde, weil sie einfach sehr zusammenhängen. Sie sind innerhalb eines Jahres erschienen und wollen das Gleiche machen. Wir haben nämlich einmal, und das war sehr anders als Mario Kart, Formel 1 Challenge 99 bis 02, erschienen am 24. Juni 2003.
Das Spiel heißt so, ne?
Das Spiel genau heißt Formel 1 Challenge 99 bis 02.
Das ist weird.
Also hat einen Bindestrich dazwischen.
Ja, ja.
Und dann erschien ein Jahr zuvor, am 21. Juni 2002, Grand Prix 4. Und das sind beides so Rennspiel-Simulationen, die
sehr on-brand.
Sehr, ja, die muss ich erwähnen. Also ich habe überlegt, soll ich jetzt über Formel 1 2021 reden und sowas, aber ich finde das gerade ein bisschen interessant, unter anderem, weil F1 Challenge 9902 existierte, weil es das letzte EA Formel 1 Spiel war, bis jetzt Formel 1 2021. Die haben die Lizenz verloren und wollten noch ein Spiel rausbringen, hatten aber für das 2003er Jahr keine Lizenz mehr, durften aber noch ein Spiel machen und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein Spiel, das einfach die 4 Seasons umfasst, die wir hatten, nämlich 99, 2000, 2001 und 2002.
Das ist ja lustig.
Und haben das dann im Jahr 2003 rausgebracht. Und das hört sich an wie der übelste Cash-In, der dann auch alle Leute auf den Sack geht und dann einfach weggeschoben wird für den nächsten großen Release. Aber es war das komplette Gegenteil, weil Formel 1 Challenge ist bis zu einigen der jetzt in den letzten, würde ich sagen, 3-4 Jahren erschienenen offiziellen Formel 1 Spiele immer das Formel-1-Spiel gewesen, wirklich 20 Jahre lang. Und 20 Jahre lang nicht, sondern 15 Jahre lang oder sowas. Weil es unglaublich modbar war. Du hast da mit jedem Jahr die neuen Teams gehabt, die du dir einfach runterladen konntest. Die Fahrphysik war anpassbar und wurde auch angepasst und eine wahnsinnig aktive Fan-Community dabei gehabt. Und du hattest halt eine richtig gute Rennsimulation, die hinter allem steht, denn das Spiel wurde von einem Entwickler namens Image Space entwickelt. Und Image Space sind auch die Macher von R-Factor. Das kennst du vielleicht auch so vom Hörensagen. R-Factor ist halt auch so eine Hardcore-Rennsimulation, die sehr bekannt und legendär ist. Die haben auch eine Fahrsimulations-Engine, eine Game-Engine gebaut, die später von so Spielen wie GT Legends und GTR genutzt wurde, GTA 2, was auch wieder solche Hardcore-Simulationen sind. Und das war so ein wahr gewordener Traum. Das Spiel habe ich, das ist mit Abstand, muss das meistgespielte Formel-1-Spiel von mir sein, weil das habe ich dann früher immer mit meinen beiden Kumpels gespielt, im LAN. Wir haben unsere Computer zu einer anderen Person geschleppt und dann eine übliche Counter-Strike und Flat-Out, aber dann wurde auch immer irgendwann Formel-1-Challenge gespielt und ich habe mich wie der schlechteste Spieler der Zeiten gefühlt, weil, ne, wie immer, mein Kumpel Marc war dabei, der später Rennfahrer werden würde, dank seiner unglaublichen Skills und du denkst halt, ja, ich fahre ganz gut und bist immer 4 Sekunden langsamer. Deswegen dachte ich lange, dass ich einfach super, super, super scheiße bin. Ich bin okay, aber habe mich leider gegen den Besten immer versehentlich gemessen.
Das ist Pech.
Das war tatsächlich recht Pech. Da habe ich mir etwas angewöhnt, was man sich nicht angewöhnen sollte bei Rennfahrsimulationen, Rennspielsimulationen oder generell Rennspiel, wo man bremsen muss. Nämlich meine einzige Lösung für dieses Problem, wenn ich hinter dem gefahren bin, dass ich halt schaffe, ihn zu überholen, ist, einfach zu gucken, wann der bremst, dann eine Sekunde zu warten, dann später zu bremsen. Ich weiß nicht, wieso, hat nie funktioniert. Ich bin jedes Mal reingefahren oder haben mir einen Unfall gebaut. Ist ein großes Rätsel. Das bitte nicht machen. Ich erwähne Grand Prix 4 dabei. Entschuldige diesen Monolog, diesen kurzen.
Ich finde das super.
Ich erwähne Grand Prix 4 dabei, weil das für mich exakt in die gleiche Kerbe schlägt. Das war auch ein Spiel, das hat mir damals der liebe Marc gezeigt. Am Computer seines Vaters haben wir damit das immer zocken dürfen. Da hat er mir das gezeigt. Und ich weiß, das ist so eine konkrete Erinnerung. Wie gesagt, 2002 erschien das, wo ich auch weiß, dass wir das angeguckt haben und dachten, that's it. Besser werden Spiele niemals aussehen können. Das war völlig beeindruckend für uns. Ich habe das selbst gar nicht so viel gespielt, aber wirklich auch dutzende Stunden einfach Marc dabei zugeguckt, wie er das gespielt hat. Ich saß dann daneben am PC und das war völlig erfüllend, komplett und eine ganz, ganz tolle Zeit, die man miteinander verbracht hat. Grand Prix 4 ist auch deswegen erwähnenswert, weil es eine wahnsinnig tolle Entwicklungsgeschichte hat und die, also kurz gesagt, eine Person dahinter ist interessant. Kommt nämlich von dem Entwickler Micropose, was ja ein sehr bekannter, legendärer Entwickler ist. Und Grand Prix 4 war eines deren letzten Spiele. Aber der Macher dahinter ist ein Mann namens Jeff Crammond. Und Jeff Crammond ist interessant, weil der Mann ist kein Videospielentwickler gewesen, sondern der Mann hat fürs Militär gearbeitet. Das war so ein, das war einfach jemand, der Systeme für das Militär in den Vereinigten Staaten, ich glaube, es waren die Vereinigten Staaten, entwickelt hat und ein studierter Physiker war und hast ihn nicht gesehen. Und der hatte gar kein Interesse an an Motorsport, aber halt an Computerkram und an Physik und hat deswegen diese Motorsport-Engine gebaut, einfach nur, weil er die Physik so interessant wurde. und hat dann gesagt, dadurch wurde er dann erst zu einem Formel 1 Superfan und hat dann tatsächlich als leitender Entwickler mit der Grand Prix-Reihe eine der legendäreren Formel 1 Rennsimulation-Reihen entwickelt. Danach auch nie wieder was. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, Grand Prix 4 von 2002 war sein letztes Spiel. Aber es finde ich ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, die es heute so auch nicht mehr geben könnte.
Nee, ich glaube auch nicht. Das finde ich aber witzig, wenn ihr das da auf PC gespielt habt, auch immer mit Tastatur dann?
Nee, immer mit Lenkrad. Meiner Erfahrung nach hatte Marc schon immer ein Lenkrad. Also das kann ich jetzt nicht hundertprozentig garantieren, aber da müsste ich ihn nochmal nachfragen, aber in meiner Wahrnehmung war es immer tatsächlich ein Lenkrad. Okay. Weil das einfach auch dann sein Vater, glaube ich, besessen hat und er besessen hat. Und sie waren, also meine, seit klein auf Rennspiel-Fan. Mhm. Das war dann, glaube ich, ein früher Weihnachtswunsch bereits. Ich hatte das erst später, aber meiner Erinnerung nach gab es da immer ein Lenkrad.
Ich hatte auch sehr, also ich weiß, dass ich als Kind schon mal ein Lenkrad hatte, mit dem ich dann Need for Speed oder Midtown Madness und Co. gespielt habe. Aber halt auch viel auf Tastatur einfach. Also Rennspiele mit Tastatur ist.
Ja, das gab es bei mir nie.
Tatsächlich. Das kann ich mir heute kaum noch vorstellen. Aber das war damals voll gang und gäbe, weil ich halt die Rennspiele am PC gespielt habe und die haben sich ja auch mit Tastatur okay gespielt.
Ja.
Und ich kannte es ja nicht anders, aber heute ist das ja entweder Controller oder Lenkrad und Tastatur kommt eigentlich gar nicht in Frage.
Ja, man kann es versuchen, aber wirklich dafür entwickelt ist es in den meisten Fällen nicht mehr.
Heute sind ja auch Gamepads viel verbreiteter. Ja, ja. Damals musstest du ja, manchmal hast du ja noch Installationshickhack gehabt.
Eigentlich immer so, ja, weil es gab ja keinen offiziellen meistens, sondern du musstest halt irgendwelche Third-Party-Sachen machen. Es gibt noch eine Sache, die ich dazu erwähnen kann. Wenn ich nämlich über F1-Challenge 19 bis 02 spreche, da der Entwickler Image Space hat nicht nur diese anderen Hardcore-Rennsimulationen gemacht, sondern der hat das eine Spiel gemacht, dem ich bis heute hinterher trauere und wo ich jedes Jahr wieder denke, vielleicht. Nein, wieder nicht. Nämlich NASCAR Thunder 2004. Die haben dieses eine NASCAR-Spiel gemacht, dem jeder hinterher trauert. Mit einer hervorragenden Fahrphysik, ja. Was für mich halt nie interessant war, denn es hat vor allen Dingen einen hervorragenden Replay-Modus mit richtig toll gemachten Crashes gehabt. Okay. Du konntest dort die Autos, du konntest so geile Unfälle bauen und dann die Fahrrente sind hier reingecrashed, die Autos haben sich überschlagen, der Rauch, der dann emporgeht, das war unglaublich. Auch da Dutzende Stunden unseres Lebens damit verbracht, einfach die spektakulärsten Unfälle versuchen zu bauen und die dann in den Replays in der langsamsten Zeitlupe, auch das, so ein Replay-Modus fand ich damals noch wahnsinnig aufregend, uns das anzugucken. Und diesem Ruhm, ja, wenn du dir heute NASCAR 2004 mal googelst, alle Kommentare darunter sind, das beste NASCAR-Spiel, ich hätte so gern. Und auch wenn du dann die aktuellen NASCAR-Spiele anguckst, geht's immer dahin zurück, was wir sagen, wieder kein NASCAR 2004. Ja. Gerade jetzt, die Macher von NASCAR Heat 1 bis 5, die letzten 5 Jahre erschienen, haben jetzt ein neues Spiel gemacht, eine neue Reihe damit aufgemacht, namens NASCAR 21 Ignition heißt die. Und die sind jetzt von einem 60er-Schnitt auf einen 50er-Schnitt gekommen. So, da muss man ihnen gratulieren, sie haben einen Schritt zurück gemacht. Obwohl das die R-Factor-Engine nutzt, weil so schließt sich der Kreis wieder. Das ist ein großer Monolog, aber das ist so eine schöne Geschichte, weil der Kreis schließt sich hier nämlich wieder, weil die Macher jetzt der aktuellen NASCAR-Spiele, die nennen sich einfach Motorsport Games, haben vor einigen Jahren die Lizenz an R-Factor gekauft. Die sind jetzt auch die Entwickler von R-Factor 2 und haben jetzt quasi die R-Factor Engine genutzt, gemeinsam mit der Unreal Engine, um NASCAR Ignition 2021 zu entwickeln, wo dann wieder dieses Image Space zusammengeführt wird.
Auch diese ganze NASCAR Heat Franchise ist ja faszinierend, weil du denkst ja eigentlich, wie hält sich das so lange, aber die müssen scheinbar nicht so, entweder sie haben mehr Verkäufe, als wir glauben, oder sie brauchen generell auch nicht so viele, weil das Budget nicht so
hoch ist. Ich glaube, es ist Ersteres. Ich glaube wirklich, es ist Ersteres, weil es halt NASCAR ist. Und NASCAR ist in den Vereinigten Staaten nun mal ziemlich groß.
Und du hast keine Alternative. Wenn du ein NASCAR-Spiel haben möchtest, dann holst du dir halt NASCAR.
Und es gab sehr lange da keines, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben das wäre ein bisschen tot und dann hast du halt den NASCAR Heat geholt und dann hast du jetzt halt den Hype gehabt, neue große Serie und stellt sich heraus, die ist einfach broken und komplett verbuggt und gar keine Inhalte drin und hat irgendwie einen 52er Schnitt oder sowas. Ist ziemlich, ziemlich schade zu sehen, weil halt von Image Space zwei Sachen so zusammengeführt werden.
Aber dieses Grand Prix-Spiel, das würde ich gerne mal sehen. Das müssten wir eigentlich mal bei Temdo 3.
Ja, das ist ein okay aussehendes, das ist aus heutiger Sicht immer noch. Ich mag das ganz gerne.
Das Ding ist ja ich mag ja alte Rennspiele generell super gern, weil Rennspiele auch immer das Genre ist, das technischen Fortschritt sehr gut demonstriert. Ne? Und du hattest ja bei dem 2004er auch gesagt, nie wird ein Spiel besser aussehen.
Ja.
So. Und ich glaube, dieses Genre hat diese Art von Reaktion mit immer am meisten hervorgehoben. Mhm.
Definitiv. Weil
allein schon, ich weiß halt auch noch, so Reflexion oder so von Umgebungen auf Autos und so, das ist halt der Hammer gewesen bei manchen Spielen. Und das fände ich mal interessant, mir das dann mal anzugucken.
Deswegen haben wir bei diesem Genre auch schon viel früher so ein bisschen immer weniger große Schritte erlebt, ja? Also bevor,
Diminishing Returns.
Genau, bevor das bei dem Rest der Industrie da der Fall war, hast du schon bei Rennspielen dir so gedacht, so, ja gut, also das sieht jetzt halt einfach aus wie ein Auto. Und dann musst du halt, also ab einem gewissen Punkt ging es einfach darum, immer auf die Umgebung zu gucken. Weil die Autos sahen ab einem gewissen Punkt einfach aus wie Autos.
Ja, schon. Also selbst so bei Forza Horizon, die letzten drei Spiele sehen halt alle fantastisch aus. Ja. Und es sind da zwar immer noch so Sachen, dass ich mir denke, oh, das sieht gerade wirklich gut aus, aber halt nicht. Also diesen Schritt kann es auch gar nicht mehr geben, glaube ich.
Mit der Umgebung, meinst du?
Oder mit dem Auto? Generell mit der Grafik, weil wir einfach schon so weit gekommen sind mit unserer aktuellen Technologie.
Da sagst du gerade das Gleiche wie ich 2002, Tom. In 10 Jahren wirst du dich auslachen.
Ja, also genau, aber das ist ja der Punkt. Aber trotzdem ist es ja, also, naja, ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen in 15 Jahren ein Rennspiel angucken und jetzt und jetzt und vor 15 Jahren so groß sein wird. Weißt du?
Dass er so groß sein wird, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube einfach, weil wir meine These ist einfach mal, in 10 Jahren sehen die einfach fotorealistisch aus. Das glaube ich,
wenn
ich
mir. Sehen sie ja jetzt schon teilweise. Ja.
Exakt, genau. Und wenn ich mir dann überlege, okay, die sehen jetzt schon, wenn ich mir ein paar Trailer von Gran Turismo angucke, von dem kommenden oder sowas, dann sieht das einfach aus, als wäre es echt. Und wenn ich dann überlege, okay, dann hast du halt die so Sachen wie ne, den Aufbau der Umgebungsgrafik und die Vegetation in Forza Horizon, wo es noch dran scheitert und so. Das sind dann Sachen, die hast du in 2 Konsolengenerationen auch gelöst. Ja. Und dann hast du einfach fotorealistische Spiele.
Ich glaube halt, wenn du das in VR erlebst, das ist der nächste Schritt. Wenn du in VR bist, ohne dass du denkst, okay, ich sehe irgendwie das Grid vom Display vor meiner Nase und ohne, dass du denkst, okay, die Grafik ist gerade schlechter als sonst auf der Konsole.
Ja, das ist ja, da ist das eines der besten Genres für VR geeignet, sind die Rennspiele. Und ich habe ja mit der sehr hoch aufgelösten HP-VR-Brille dann auch mal Dirt Rally 2.0 angeworfen. Und da siehst du dann tatsächlich ja kein Grid mehr vor den Augen, weil es so hoch aufgelöst ist. Das Problem ist nur, es ist so hoch aufgelöst, dass meine 2080, das selbst 1980 das nicht geschafft hat. Mhm. Also da musste ich halt alles komplett runterstellen in der Grafik, sodass es dann wieder scheiße aussah. Und dann hat sich ja ein bisschen selbst in den Schwanz gebissen. Ganz kleine Anekdote noch. Ich habe gerade mal auf YouTube nach Grand Prix 4 gesucht. Und es gibt ein Video mit 50.000 Klicks von vor 8 Monaten. Und das da heißt, Tom, why Grand Prix 4 is the best racing game of all time. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich nach F1 Challenge 99 bis 02 suche, kann ich schnell was Ähnliches finden. Nein, da finde ich jetzt nichts mit diesem Übertitel, aber einfach, also das wird halt bis heute gestreamt und gespielt und ne, hat viele Klicks. Es ist sehr, sehr faszinierend, was sie da geleistet haben. Übrigens, es gibt auch F1 Career Challenge. Das ist die Konsolenversion von F1 Challenge 99 bis 02. Das ist aber ein anderes Spiel. Das ist von einem anderen Entwickler gemacht und da war es noch so, dass diese PC-Simulationen es eigentlich nie auf die Konsole geschafft haben. Deswegen war ja Gran Turismo damals sowas Besonderes.
Ja, weird.
Ja.
Okay, cool. ich mach mal weiter.
Ja, bitte.
Mit
großer Monolog.
Einem Spiel, das ich jetzt auch schon mehrfach bei Hooked erwähnt habe und eine Reihe, nämlich Midtown Madness. Das ist 1999 erschienen, das allererste Midtown Madness. Da fährt man in Chicago rum und es war zusammen mit Driver eines der ersten Spiele mit einer offen befahrbaren Stadt. Mhm. Aussteigen konnte man da noch nicht, aber man konnte in den Modus freie Fahrt wechseln und einfach nur rumbrausen. Es gab aber auch wirklich richtige Rennspielmodi, vor allem Kontrollpunktrennen, also Checkpointrennen, in die halt genau das sind, wonach sie klingen. Also wo du dann halt abgesteckte Rundkurse innerhalb der Stadt hattest, die du abgefahren bist. Und ich weiß, dass die auch teilweise richtig anspruchsvoll werden konnten. Du hattest keinen wahnsinnig großen Fuhrpark. Ich weiß, der Beetle war immer so ein Ding, der ist auch vorne auf dem Cover drauf. Und ich glaube, so ein Ford Mustang oder so, den ich sehr gern gefahren bin. Und die Faszination kam halt vor allem durch die spielerische Freiheit und die Spielwelt, die dargestellt wurde, weil sie schon da sehr gut verstanden haben, Erkundung so ein bisschen zu belohnen, dass du halt, wenn du in der freien Fahrt bist, einfach gucken kannst, ah, okay, wo sind Abkürzungen, wo kann ich hier über einen Fluss drüber springen mit so einer Schanze oder so, oder auch so eine Brücke, die sich öffnet über einen Fluss Und dann, während sie sich öffnet, kannst du die als Sprungschanze benutzen. Das ist so ein übelster Klassiker. Oder halt Ecken an Läden, die Glasfassaden haben, durch die du durchbrausen konntest und die dann Abkürzungen geben. Oder teilweise richtig Gebäude, durch die du durchkonntest. Das hat super Spaß gemacht. Und auch dieses, weiß nicht, diese Darstellung von einer lebendigen Stadt, in Anführungszeichen. Wenn man sich es heute anguckt, dann kommt es natürlich nicht mehr so rüber.
Ja, aber schon noch. Ich gucke es mir ein bisschen gerade im Hintergrund auch an.
Da sind ja schon Leute rumgelaufen.
Ja.
Und die sind immer, die haben sich immer so an die Wand gestellt, wenn du versucht hast, die vom Bürgersteig zu fegen, weil das nicht der Punkt war von Midtown Madness. Und du konntest die nicht treffen. Also eigentlich schon, aber du bist dann halt durch sie durchgeklippt. Mhm. Und auch wenn sie an der Wand standen, du bist da volle Kanne gegen gefahren, das hat die nicht gestört. Also in, nee, war das, war das in Driver, wo sie weggesprungen sind?
Ja, in Driver, also ich weiß nicht, ob es ab dem ersten Teil schon der Fall war, aber ja, die sind immer so, zumindest ab dem zweiten Teil, wenn ich mich richtig erinnere, so gesprungen, dass es, du glaubtest als Kind, ich kann sie umfahren, aber es war so programmiert, dass es nicht ging.
Genau. Und ja, Midtown Madness hat einfach diese sehr, sehr frühe Open-World-Faszination befriedigt, noch bevor ein GTA 3 kam oder so. Und GTA 3 war ja dann das Erweckungserlebnis, aber zum Teil hat das halt Midtown Madness auch schon gehabt für mich und das noch, also ich weiß nicht, ob es vor Driver war oder parallel zu Driver oder so. Ich weiß, dass ich Driver dann auch auf dem PC gespielt habe und auch sehr viel mit Cheats gespielt habe, weil es gab sehr lustige Cheats bei Driver. Auch so richtig offizielle, gab ja auch ein Cheat-Menü und so ein Kram. Und das hat richtig Eindruck hinterlassen. Und das kommt ja von den Angel Studios, die dann auch Midtown Madness 2 gemacht haben. Irgendwann hießen sie dann Rockstar San Diego, haben Midnight Club gemacht, wo ich Midnight Club 2 auch sehr viel gespielt habe. Und dann haben sie irgendwann Red Dead Redemption gemacht.
Ja, verrückt.
Ja.
Übrigens,
was eine Reihe.
Midtown Madness und Driver erschienen innerhalb von einem Monat, sehe ich gerade bei Wikipedia. Driver so erschien auf der PlayStation im Juni 1999 und Midtown Madness erschien auf dem PC im Mai 1999. Cool. Das ist schon ziemlich crazy. Etwas weniger als einen Monat.
Ich weiß natürlich nicht, ob ich die direkt zu Release gespielt habe, aber ich glaube, ich glaube schon, weil die erste Version von Midtown Madness, die ich hatte, war irgend so eine, lag irgendeiner Art Hardware bei Version, glaube ich. Und das habe ich auch schon teilweise mit dem Lenkrad gespielt, das weiß ich auch noch.
Ich finde das halt deswegen so verrückt, weil dass das so gleichzeitig erschien, weil du hast gerade schon aufgezählt, es so viele Ähnlichkeiten hat. Ja, auch wenn du dir jetzt, wenn stimmt. du dir gerade Driver an, Midtown Madness 1, ich mir das angucke, das habe ich selbst, glaube ich, nie gespielt. Es kann sehr gut sein, dass ich das mal auf dem PC mit Tanz oder sowas gespielt habe.
Gab es halt auch nur auf dem PC.
Genau.
Gab es ja auch
auf dem PC. Ich habe aber zu schon mal erwähnt, ich habe sehr viel Midtown Madness 3 auf der Xbox gespielt und leider auch sehr lange nicht mehr, das würde ich gerne mal machen. Jedenfalls habe ich Midtown Madness 1, glaube ich, selbst nicht gespielt, aber wenn ich mir das so angucke, es macht genau das. Auch wenn du dann sagst, es hat einen eigenen freie Fahrtmodus gehabt und wir haben es schon mal erwähnt, es hat die identische Minimap wie Driver.
Ja,
die
sehen
identisch aus. Also haben exakt das gleiche Design. Also das Design ist halt eine echte Map, eine echte Karte. Mhm. Nichtsdestotrotz, das ist schon sehr ungewöhnlich und seltsam, weil auch sowas wie, es gibt manchmal, gibt so ein Leuchten, das dir anzeigt, dass irgendwas ist. Das gibt's in beiden Spielen. Das ist total seltsam. Und es hat dann ein bisschen einen unterschiedlichen Grafikstil. Ich würd sagen, Midtown Madness ist, Midtown Madness 3 hat ja einen riesigen Sprung zum Comichaften gemacht. Aber selbst Midtown Madness 1 ist nochmal ein bisschen bunter als ein Driver 1.
Ja, ich würde sie
aber
auch
es gibt
als
da viele Ähnlichkeiten.
Buntere Spieler einordnen. Ja, sie haben ja auch, bei Drivers ist nochmal mehr im Fokus, weil du ja auch diese Bar hast, die den Schaden anzeigt. Und in Midtown Madness gibt es das aber auch. Deine Autos können kaputt gehen und teilweise auch richtig fies kaputt gehen. Und was Driver halt noch hat, ist die Story und das Szenario und die Polizei und so. Und dadurch die Identität. Midtown Madness hat da etwas einen lockereren, sandkastenmäßigen Flair, was das Spieldesign anbelangt. Aber dafür auch freischaltbare Autos und so ein Kram.
Hat sich auch in meiner Erinnerung nach im dritten Teil ein bisschen entspannter, oder?
Oh Gott, das müsste ich jetzt noch mal.
Also kann auch sein, dass sich geändert hat. Drei war ja ein anderer Entwickler auch.
Ja, DICE. Ich hätte jetzt auch gesagt, Driver fühlt sich schwerer an als Also, ich meine wirklich, die Autos fühlen sich schwerer an als in Midtown Madness. Aber das müsste ich jetzt noch mal im direkten Vergleich spielen können. Es ist eine richtig, also damals war es eine meiner absoluten Lieblingsspielereien mit Midtown Madness und ich habe ja auch schon erwähnt, ich war ja eher sauer auf den dritten Teil, dass der Xbox exklusiv war.
Der kam auch nie, das war dann einfach Xbox exklusiv, ne?
Genau, ich habe den dann mal halt hier bei Hooked in einem meiner ersten Streams gespielt. Mit Doch, klar, auf der Xbox. Und ja, das können wir auch gerne nochmal zusammenspielen, weil da habe ich es ja nicht wirklich lang gespielt.
Hätte ich schon Interesse dran.
Ich hätte da auch Interesse dran.
Weil aber ich frage mich, ob da noch Soundeffekte und Musik bei mir irgendwas auslösen, weil das ist wirklich so lange her. Aber das war tatsächlich auf der Xbox. Ich hatte dann auch Project Gotham Racing, ich glaube 3 war es, dass ich dann recht viel auf der 360 gespielt. Nee, 2 war es auf der Original Xbox, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Dass ich noch gespielt habe, aber abgesehen davon war Midtown Madness so eines der dann von mir sehr viel gespielten. Kam ja auch damals gut an. Und ganz, ich finde auch, dass es nicht unclever war, aus dieser Serie dann so ein bisschen die buntere Comic-Serie zu machen. Das ergibt durchaus Sinn für das Fahrverhalten. Und du hast ja erwähnt, du hattest diesen Käfer am Anfang. Dann später hatten sie den Mini. Das hat so eine eigene Identität für mich, die Midtown Madness-Reihe.
Genau, sie haben halt die Städte erweitert. Im zweiten Teil war, glaube ich, das Feature, dass du halt 2 Städte hattest, San Francisco und London. Mhm. Und da wurde es einfach größer, sehr logisch erweitert an der Stelle. Mhm. Und der dritte Teil, weiß ich jetzt nicht mehr, was für Städte der hatte. Aber dann haben sie ja quasi Midnight Club draus gemacht. Also sie haben ja dann Midnight Club entwickelt. Mhm. Davon gibt es irgendwie auch 3 Teile und Spin-Offs.
Es gibt Street Racing 2, 3 Dub Edition, Los Angeles.
Ach, Los Angeles noch.
Und dann, ja, Los Angeles Complete Edition, das ist ja eigentlich das Gleiche.
Ja, also und das Ding dort ist ja, also Midnight Club 2 habe ich selber viel gespielt und mochte das auch sehr. Und es hat sich auch sehr angefühlt wie ein ernsteres, in Anführungszeichen, cooleres Midtown Madness. Wie cool das heute noch wäre, weiß ich nicht mehr.
Ich habe zumindest L.A. ist immer noch ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, aber ich meine auch cool vom Flair und der Atmosphäre
das
meine ich auch. Gangster-Talk.
Es ist schon, also da merkt man, dass es jetzt von jemandem geschrieben wurde, der jetzt auf so einer GTA-Art cool, ja. Es ist jetzt nicht, dass ich zu 100% sage, so, dass ich so voll dabei bin, aber das ist jetzt nicht unendlich peinlich, wie viele andere, was im Racing-Genre passiert. Es ist kein Most Wanted,
weißt du. Weil Midtown Madness war ja wirklich komödiantisch. Das war ja der Sprecher von You Don't Know Jack, glaube ich, also im Deutschen, der dort mit dir redet und der ja auch nur kurze Sprüche bringt, wenn du ein Rennen anfängst. Und Midnight Club hat da eine sehr andere Atmosphäre. Mhm. Und dann haben sie es irgendwann sein gelassen. Also ne, Red Dead Redemption wird mehr als genug Zeit in Anspruch genommen haben, aber ist ja ein komplettes anderes Ding.
Ja.
Und ich fände das mal wieder schön.
Also wird so nie wieder passieren.
Leider. Genau, und das ist halt so das Ding, warum, why not?
Weil Rockstar das nicht macht.
Nee, das muss ja nicht Rockstar machen, das kann auch jemand anders machen, aber
da hat Take-Two noch viel mehr, naja, wer soll's machen, ne? Take-Two hat ja nee,
ich meine jetzt nicht zwingend wirklich ein Spiel, das Midtown Madness heißt, sondern eins, das so ist.
Okay. Ja, das hätte aber ich auch für zu haben. Midnight Club hattest du dann auch nie so groß.
Na, den zweiten Teil.
Den zweiten Teil.
Aber ansonsten halt nicht. Ich weiß, dass ich Los Angeles immer mal spielen wollte.
Ja.
Aber das ist auch noch so ein Ding bei diesen, gerade bei alten Rennspielen, die aktuelle Verfügbarkeit ist teilweise furchtbar.
Los Angeles ist ja erhältlich mittlerweile. Das gibt es einfach im 360-Store, glaube ich, immer noch. Warte mal, Midnight Club Los Angeles. Es erschien ja eines Tages plötzlich im Xbox-Store, digital.
Ja.
Und dann wurde gedacht, mach's mal schnell kaufen, das ist gleich wieder weg. Und ich habe das dann vor 2 Monaten nochmal angeguckt und da war es immer noch da. Und ich kann noch jetzt immer noch was finden, ja.
Das ist also
sehr seltsam.
Ja, aber im Optimalfall will ich ja immer die PC-Version spielen. Gerade bei den alten Rennspielen, wenn die nicht noch mal aufgepowert werden. Und bei Midtown Madness zum Beispiel, das sind ja Microsoft-Spiele, die sie nie neu veröffentlicht haben. Also ich glaube, der zweite Teil läuft noch ganz gut auf modernen PCs und der erste nicht. Oder es war andersrum, ich weiß nicht mehr. Aber es ist halt scheiße, du kommst einfach nicht ran, wenn du es dir nicht aus dem Netz lädst oder dir eine gebrauchte Version kaufst. Und wenn du nicht gerade Glück hast bei sowas wie Super Mario Kart, dass du halt auf der Switch das spielen kannst, weil dieses Grand Prix, was du gerade erwähnt hast, da gibt's das auf Steam, glaube ich nicht.
Oh, nee, ich glaube, das musst du dir so ziehen. Aber das weiß ich auch nicht. Ich habe es ewig nicht gespielt.
Weil das sind ja die Lizenzdinger,
die da anhängen. Das muss man sich so ziehen. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass Midnight Club 2 der einzige Teil der Reihe ist, der auf PC erschien. Ja.
Echt? Mhm. Deswegen habe ich den auch wahrscheinlich als einziges gespielt.
Die anderen Spiele sind konsolenexklusiv.
Wobei, das ist ja PS2-Generation, das hatte ich ja eigentlich.
Ja, PS2 und Xbox immer und PSP. Und dann halt mit Los Angeles den Sprung auf die PS3 und 360 geklappt. Aber das ist nochmal eine Empfehlung bei mir, weil ich habe mir das ja auch gekostet, gibt es für 15 Euro im Xbox 360 Store und ist rückwärtskompatibel.
Geupgradet wird?
Ist, glaube ich, nicht enhanced.
Okay,
läuft aber trotz, ich glaube, es lief mit 60 Frames. Finde ich aber ganz, kann ich dran, müsste nochmal googeln.
Stark in Zweifel
ziehen. Ich auch. Müsste nochmal selber schauen. Auf jeden Fall war es so ein Ding, wo ich sehr glücklich war, endlich mal Midnight Club ausprobieren zu können. Yeah, also yeah. Midnight Club in Los Angeles kam zum Launch auch gut an, sogar sehr gut an. Aber die Höhen der Reihe sind dann tatsächlich 2 und 3. Also die war davor, die kamen nochmal besser an.
Die waren auch scheiße. Also Midnight Club 2 ist scheiße schwer gewesen.
Ich ja, das habe ich auch des Öfteren mal
das noch im Kopf haben.
Gehört.
Okay.
Alles klar, nur falls ihr euch dann fragt, wieso wir nicht noch mehr zu Midtown, zu
Midnight Club
sagen, hier habt ihr es ja, dann
jedenfalls die mitgehört. Die frühen Open World Racer, ne? Heute gibt's das ja nur noch. Also jedes Rennspiel ist ein Open World Rennspiel, wenn es nicht eine Simulation ist auf spezifischen abgesteckten Rennstrecken. Ja. Aber diese arcadigeren Sachen sind immer offene Welt.
Ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt.
Und ich wünschte, wir würden mal damit aufhören, weil es heißt auch immer, dass du nur ein Szenario hast.
Ja. Stimmt.
Das ist im Fall von zum Beispiel den letzten Need for Speeds voll der Nachteil, weil das Miami in Need for Speed Heat
ist sehr ermüdend. Nicht das Beste in Miami. Aber wenn du zu sehr nachwünschst, dann kriegst du halt einfach nur Cruisen Blast und das denkst du, das ist, was du aber wünschst. Aber
die Strecken in Cruisen Blast sind hervorragend.
Die Strecken sind hervorragend, bis man sie posiert. Das ist immer
Ganze drumherum. Übrigens, das, was Cruisen Blast macht, macht ja Forza Horizon auch halt in seinen Mainstage-Events.
Ja, ja, exakt, das habe ich mir auch gedacht. Aber halt mit, also auf eine Art und Weise, wie es normale Leute dann wahrscheinlich machen würden. Ne? Also wovon wir reden
ist... Du hast halt auch noch den Rest des Spiels.
Genau, also wovon wir reden, um das kurz zu erklären, ist, sowohl in Cruisen Blast, dem Switch-Spiel, das wir auf Time to 3 gespielt haben, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, auch im Hooked FM haben wir drüber gesprochen. Sowohl dieses Spiel als auch Forza Horizon haben so geskriptete Events, wo du eine Strecke entlang fährst und dann passiert einfach im Hintergrund etwas. Mhm. Und da soll es soll so getan werden vom Spiel, als ob du da jetzt mit interagieren kannst irgendwie in Forza, dass du gegen einen Zug fährst auf der Rennstrecke oder in Cruisen Blast ist dann einfach das, was mit der Umgebung passiert, die was mit dir machen kann. Dann haben wir in Cruisen Blast rausgefunden, wenn man das, oder du hast rausgefunden und uns gezeigt, wenn man mit dem Auto stehen bleibt, dann pausiert auch einfach der Wirbelsturm. Ja. Bleibt einfach da stehen. Und so ist es dann in Forza nicht. Aber ich hatte in Forza Horizon auch einen sehr seltsamen Moment, diesen mit einem Zug, den ich hier gerade erwähnt habe. Da fährst du gegen einen Zug, aber du fährst natürlich nur gegen einen, also die tun so, ob du gegen einen Zug fährst. Der Zug fährt aber immer geskriptet, passt sich deiner Fahrt an, aber halt subtil, nicht so wie in Cruisen Blast. Aber irgendwo ist dieses Skript dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und es gibt eine Sequenz, wo der Zug einen Teil seiner Waggons kappt und dann ohne die weiterfährt, dann entsteht so eine Lücke und du hast eine Rampe und sollst dann durch diese Lücke springen. Und das ist, wie gesagt, das ist so geskriptet, dass einfach dann diese Lücke genau dann da ist, wenn du da langfährst. Das hat bei mir nicht funktioniert und diese Musik ging halt voll ab. Dieser Sprung kam, es gab eine epische Zeitlupe und ich bin halt einfach gerade voll gegen den Zug gekracht. Da bin ich so, hä, was soll ich denn jetzt machen?
Super.
Und hab das dann ein, zweimal zurückgespult, bin jedes Mal einfach davor gekracht und die Lösung war einfach, ich habe dann nochmal weiter zurückgespult, hat sich das Skript gefangen und dann konnte ich cool durch die Lücke fahren.
Das finde ich aber auch schön.
Nur mal so als Erwähnung.
Ja, mir ist es jetzt beim Fünfer wieder aufgefallen, in diesem Rennen, wo du gegen Monster Trucks
fährst. Ah, das habe ich noch nicht, das muss ich vielleicht heute noch machen.
Ja, und da ist auch sehr eindeutig, wie sie so ein Foto-Finish wollen.
Genau.
Mit den anderen beiden und du bist gerade so.
Das ist jedes Mal. Ja, die sind immer ganz vor dir und springen, weil die sollen ja auch vor dir sein, damit du cool siehst, wie die rumspringen.
Ja, genau.
Und dann kommt die Zielgerade und dann haben die einen Motorschaden und sieht so aus.
Aber ich habe noch nicht probiert, da mal stehen zu bleiben. Also das wäre auch interessant.
Das habe ich auch noch nicht probiert.
Monster Trucks
ich würde
auch
vermuten, dass sie dann einfach ins Ziel fahren und du halt nicht erster wirst, aber wahrscheinlich die trotzdem sagen, yay, wow, cool, weil who cares.
Ja.
Ich würde eine mal als meinen, ich wollte gerade Platz 4 sagen, aber wir haben ja keine Platzierung. Ich würde hier aber eine Serie einbringen, die sehr gut in dieses Arcade- und Simulationsding reingeht, weil der Entwickler es geschafft hat, exakt das gleiche Spielprinzip auf beide Arten mal umzusetzen, nämlich Flatout. Wir haben nämlich Flatout und wir haben heutzutage Wreckfest, beides vom Entwickler Bugbear, den es immer noch gibt, was irgendwie crazy ist, weil die haben nicht so viel sonst gemacht. Und
Wreckfest ist ja scheinbar auch erfolgreich
gewesen. Scheinbar echt erfolgreich. Sie haben da auch lange Zeit dran entwickelt. Jetzt kamen auch Next-Gen-Versionen. Genau, das kam ja ursprünglich als Next-Car-Game auf den Markt. So im Early.
Ich habe da bei Giga drüber geredet, in einem Giga-Gameplay. Ja, ja. Was Next-Car-Game hieß es da noch. Und Das war halt 2013 oder 14 oder so.
Und ich glaube, letztes Jahr war es das. Könnte auch dieses Jahr gewesen sein, dass dann die Series X und PS5-Version, ja, ich glaube, das war dieses Jahr, dass die erschienen. Ich glaube, tatsächlich ist Breakfast mittlerweile auch im Game Pass, weiß nicht, ob es immer noch der Fall war. Mhm. Und da habe ich es dann auch nochmal gespielt. Und das ist, finde ich, so interessant, weil es ja auf den ersten Blick exakt das gleiche Spiel ist wie Flatout. Du fährst mit diesen Autos, die auch sehr ähnlich aussehen, durch verschiedene Dreckspisten, wie soll man das sagen, Sandpisten.
Also und erste Flatout spezifisch.
War das
zweite Flatout ist sehr anders als das erste Flatout.
Echt, das habe ich gar nicht so konkret im Kopf. Ja. Ach so, doch, da fährst du ja auch durch den Kanal und so.
Ja, und generell durch Städte und es ist noch viel arcadiger als
Flatout 1.
Weil Flatout 1 hat ja doch so leichte Simulationsanleihen in seinem Handling und so und die gibt es jetzt in Wreckfest ja auch wieder.
Genau, ich würde sogar sagen, Wreckfest hat da halt wirklich nochmal einen Schritt dahin weitergemacht.
Würde ich auch sagen.
Was ich bei Wreckfest so gerne mag, ist, das ist halt offensichtlich dieses Arcade-Spiel auf den ersten Blick. Und deswegen spielen auch viele Leute das wie dieses Arcade-Spiel und haben sehr viel Freude damit, weil es lässt sich auch so spielen. Du kannst halt einfach rein crashen und es ist okay. Genau. Aber wenn du dann online gehst in Wreckfest, kannst du wahnsinnig coole Rennen fahren, wenn du dann plötzlich beginnst, das wie, so ein bisschen wie ein Simulationsspiel zu spielen. So ein bisschen, weil, was ich manchmal mache, ich spiele es mit dem Controller. Ich spiele es nicht mit dem Lenkrad, sondern ich spiele es mit dem Controller. Mhm. Das heißt, es ist nicht so richtige Simulation, aber wenn du halt wirklich abbremst und in die Kurven richtig gehst, dann hast du einen riesen Vorsprung vor den Leuten, die es nicht machen und hast dann so mega spannende Rennen um die ersten Plätze mit 2, 3, 4 anderen Leuten, die das auch machen, wo dann aber auch ein bisschen rumcrashen noch dabei ist, ist ein ganz interessanter Mix, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich vermisse aber auch ein bisschen die absolute Verrücktheit von Flatout 2, wie du sagst, und ich glaube, Ultimate Carnage hieß der Konsolenport, der dann auch einen PC-Port bekommen hat.
Genau, später. Eine Upgraded-Version von Flatout 2. Aber Flatout 2 war bei mir das oder eines der absoluten Rennspiel-Highlights in dieser Zeit, weil das diese Zerstörung hatte, die auch Flatout 1 schon hatte und die ja Wreckfest dann auf die Spitze getrieben hat, weil die Zerstörung in Wreckfest ist super. Es hat sehr abwechslungsreiche Strecken, wo du teilweise durch so eher ländliche Gegenden fährst und dann aber eben auch die Stadtstrecke hast, dann mal durch einen Kanal bretterst oder so. Also hat da die Vorteile des Abwechslungsreichtums von festen Strecken. Und es verbindet diese Destruction-Derby-Anleihe mit aber immer noch normalen Rennen. Also du machst schon noch, fährst schon noch deine Runden, du hast deine Kontrahenten, die du ausnockst und sowas, aber du knockst sie halt wirklich aus und nicht so Burnout-mäßig Takedowns, sondern so
dass du so einen Switch umhebt, legst wie im Burnout.
Genau, bei Burnout ist es ja wirklich wie abschießen.
Genau.
Und bei Headshot, bei Flatout ist es wirklich ein Lebensbalken, den du reduzierst, wo du wirklich, also es ist so befriedigend mit einem da dieses Ding zu machen, was ich auch in Need for Speed und so mache ich das ja auch ständig, aber hier wird es wirklich quasi nochmal ermutigt, wenn ein Gegner bremst in einer Kurve und du siehst das von Weitem und fährst einfach volle Kanne drauf zu, weil du den dann halt zerkrunscht und er potenziell ganz rausfallen kann aus dem Rennen.
Yep.
Das ist so toll, das macht so viel Spaß und dann hat es einen richtig tollen Soundtrack gehabt. Mit Nickelback und so.
Das ist aber auch ikonisch. Es ist ikonisch.
Wolfmother und solche Sachen. Und genau, ikonisch ist es, finde ich, auch aus heutiger Sicht. Und dann hat es einen Online-Multiplayer, der richtig Spaß macht. Den habe ich sehr viel gespielt damals mit einem Freund. Auch schon, auch noch Jahre nach Release. Und natürlich diese ganzen Minispiele. Dieses, bei uns waren es Dummies. Eigentlich ist es einfach der Fahrer oder die Fahrerin, die du aus dem aus der Windschutzscheibe rausschießt, um damit irgendwie auf eine Dartscheibe zu zielen oder irgendwas Bestimmtes zu treffen und Punkte zu gewinnen oder eine gewisse Distanz zu schaffen. Das war ein richtig, richtig tolles Rennspielpaket. Und ich habe mir vorhin noch mal die GameStar-Review angeguckt, auch wieder Heiko Klinge, weil Rennspiel. Und das war auch voller Lob für dieses Spiel. Das war noch mal schön zu sehen.
Eine ganz seltsame Entwicklung hat aber diese Rennserie Flatout eingenommen, weil es erschien ja mit Cena Flatout und Flatout 2 und dann Flatout Ultimate Carnage und das war einfach eine der besten Rennspielserien, die es auf dem Markt gab. Und dann kam erstmal eine ganze Zeit lang nichts so groß mehr. Es gab eine Wii Fortsetzung oder ein Wii-Ableger davon, der einfach Flatout tatsächlich hieß, was ich auch nicht wirklich selbst je gespielt habe.
Soll gut sein? Siehst du gerade, was der für Kritiken?
Das kann ich, habe ich gerade noch nicht, aber kann ich mal ganz kurz machen. Warte,
das habe ich gerade nicht wirklich auf dem Schirm.
Das heißt, dass ich auch einfach nur Flatout for Wii Reviews, gucken wir mal hier. Also ein Review das ich finden kann, das hat 20% gegeben.
Ach du Scheiße.
Vielleicht also nicht so gut. Scheint also kein Port zu sein. Kommt auch gepublished von Zoo Games. Also diese Serie wurde halt ganz, ganz, ganz wild rumgegeben, weil wie gesagt, wir hatten 2007 dieses Ultimate Carnage-Spiel, dann kam 2010 der Wii-Port oder die Wii-Version, was auch immer, die scheinbar nicht so gut gewesen sein schien. Und dann kam 2011 bereits Flight Out 3 Chaos and Destruction, was für mich einfach im Kopf ist wegen des GameStar-Videos dazu. Weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber die GameStar hat dazu damals ein Video gemacht, was die GameStar ist normalerweise, bleibt recht ruhig und erklärt ja einfach, was das Spiel ist und sagt, es ist okay oder ist sehr gut oder ist nicht so gut und tschüss. Und das war einfach so ein Video, wo sie gesagt haben, the fuck is this? Das funktioniert nicht. Und ne, so wie so damals Christian Schmidt bei Gothic 3 haben sie ein Video zu gemacht. Flight Out 3 hat einen Metacritic von 23%, diverse 1 von 10 Wertungen, also einfach komplett broken, von einem Entwickler übrigens, einem holländischen Entwickler, den es immer noch gibt, der immer noch Rennspiele macht. Und zwar hat er, erinnerst du dich noch von vor ein paar Jahren, da gab es ein Spiel namens Road Rage, was auch nur auf Motorrädern, auch komplett, also auch ein 20er-Schnitt, kam auch von denen.
Das und war ja eigentlich ein Reboot oder Remake. Ist ja eigentlich.
War das, gibt es nicht auch Road Rash?
Okay, das ist sein, dass ich das verwechsel.
Ja, genau, da gibt's, the title was inspired by Road Rash, genau. Okay, ja, und Road Rash, deswegen war es halt, haben halt viele Leute gesagt, cool. Ja. Und das war halt auch wieder komplett kaputt und unspielbar. Und die haben jetzt gerade dieses Jahr einen Switch, Xbox One und PS4-Spiel namens Taxi Chaos rausgebracht. Wo man kann denken, was es ist. Da haben sie es schon auf dem 40er- und 50er-Schnitt geschafft. Also sie bessern sich, die Niederländer mit dieser Reihe. Von dem Publisher Strategy First, was auch schon dumm ist, wenn du das Genre in deinen Publisher-Namen reintust und dann andere Genres machst, ist total weird. Lief nicht so gut. Aber dann wurde für 2017 Flat Out 4 Total Insanity angekündigt. Also mit einer wirklich viel Zeit zwischen Teil 3 und 4. Und das war dann ein Entwickler, wo man ein bisschen mehr Hoffnung haben konnte, nämlich der Entwickler Kiloton ist ein französisches Kiloton, ich weiß es nicht genau. Ich habe letztens erst mal mit denen nicht interagiert, aber ein Spiel von denen ausprobiert, weil ich Bad on Soldier mir mal runtergeladen habe auf Steam.
Das ist von denen.
Das ist deren erstes Spiel, deren erstes Spiel ist ein Spiel namens Iron Storm, was ich mir auch geholt habe. Also so Shooter, die ganz interessant sind tatsächlich. Die haben auch The Cursed Crusade gemacht. Ich weiß nicht, ob du daran noch erinnerst. Das ist ein 2011er 360-Spiel. Yeah. Aber die machen auch die Rallye-Serie WRC. Mittlerweile bei WRC 10 angekommen ist. Und die sind richtig gut. Die habe ich auch für PlayStation 5, der WRC 9 war es, glaube ich, hatte ich gespielt. Habe ich im Podcast auch mal kurz drüber geredet.
Ursprünglich haben Evolution diese Reihe gemacht.
Ja, zum fünften Teil. Und ab dem fünften Teil 2015 hat das dann Kiloton übernommen. Und die waren noch am Anfang nur okay und die wurden dann jetzt immer besser und jetzt mittlerweile sind die meines Erachtens nach richtig gut. Zwischendurch haben sie dann halt Flat Out 4 gemacht, was ebenfalls ein 50er, oder nicht ebenfalls, war ein 20er, aber was auch nur ein 50er-Schnitt hat, was auch nicht toll sein soll. Da scheint einfach der Publisher nicht bereit zu sein, irgendwie das Geld reinzustecken, was das verdient hätte, und es ist so schade, dass das mit dieser stolzen, tollen Serie, was damit angestellt wurde, und ich bin dann glücklich, dass es immerhin Wreckfest gibt.
Ja, genau. Also, das ist ja die Sorge, die ich hatte. Übrigens, ich glaube, Games war auch damals schon bissiger, als du es im Kopf hast an manchen Stellen.
Ja,
also sie haben auch manche Sachen schon ziemlich abgewatscht. Das andere ist, ich hätte mir Sorgen gemacht um Bugbear Entertainment, weil sie haben ja zwischendrin Ridge Racer Unbounded gemacht, dass ich das getestet habe bei Giga noch. Das hat schon Spaß gemacht, aber jetzt nicht, es war nicht fantastisch.
Das habe ich auch für irgendjemanden getestet.
Und das war 2012 oder so. Und danach fing es dann an mit diesem, okay, wir machen hier unser eigenes Ding, wir machen das, was später Wreckfest wurde. Das hat gedauert und gedauert und gedauert und ich bin so froh, dass es die noch gibt und dass Wreckfest scheinbar auch erfolgreich genug ist und dass es so gut geworden ist. Es ist immer noch nicht ganz das, was ich gerne hätte, weil Flatout nochmal anderes und wie ich, runderes Paket ist eigentlich falsch. Wreckfest ist ja sehr genau das, was es sagt, was es sein möchte und das passt auch. Aber es ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Und da bin ich halt gespannt, wie die Zukunft von Bugbear Entertainment aussieht. Weil jetzt können sie ja damit auch weitermachen.
Ganz genau, die scheinen ja, wie gesagt, das scheint ja gut zu laufen, sonst würden sie das Spiel nicht immer noch supporten und vor allen Dingen so viele Jahre lang davon leben können, von diesem einen Videospiel.
Aber dann vielleicht auch noch was Neues machen. Wreckfest 2 oder so.
Also ich finde, wenn sie doch irgendwie, also wenn, solange es da kein böses Blut gibt, wenn einfach die Ankündigung wäre, fucking Backbier,
machen wieder Flatout.
Ja, mach einfach Flatout, das Spiel heißt Flatout. Da wäre ich, also.
Flatout 3.
Da wäre ich sehr, sehr dabei. Die haben zwischendurch, Flatout 3, ja. Die haben zwischendurch ein Sega Rally-Spiel für PlayStation Portable gemacht. Also, echt? Also, ja, das zwischen Flatout Ultimate Carnage und Ridge Racer Unbounded haben sie noch ein Sega Rally, also Sega Rally Revo heißt das Spiel, für PSP.
Oh.
Seltsam, ne?
Wusste ich gar nicht.
Und dann kam 2012 Ridge Racer Unbounded raus, was finde ich auch. Es hatte, also ich fand das nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht. Hat
diesen Streckenbaukasten gehabt. Das war so eins der Dinge. Aber es war weder ein richtiges Ridge Racer, ja, noch was genau. Ein richtiges Flatout.
Das war, halt
es war so
ein
Zwischending, was niemand so richtig befriedigt hat. Und dieser Streckenbaukasten sind halt auch nur sehr, sehr festgelegte Bauteile, die du aneinander reihen konntest.
Weißt du, was das sein wollte, lieber Tom? Ridge Racer Unbounded wollte ein Codemasters-Spiel sein. weil das, ich finde, das ist für mich voll im Kopf mit Grid, mit Dirt, so, sowas wollen wir machen. War dann aber ein bisschen zu spät dafür eigentlich, um da noch wirklich groß
mit beeindrucken zu können. Die Ein-Wort-Codemaster-Spiele.
Ja, genau.
Ja, wollen wir über eins von denen reden?
Können wir sehr, sehr gerne machen. Dann mache ich mal kurz einen Timecode hier rein. Also ich habe mir tatsächlich konkret dazu halt Dirt und Grid aufgeschrieben, weil das waren für mich die Spiele, die in ihrer Konsolengeneration, also der 360 und PlayStation 3 Konsolengeneration, Rennspiele für mich auf so eine neue Ebene, wirklich auf eine neue Ebene gehievt haben.
Oh, das finde ich auch immer schön. Du hast die Spiele dann schon immer alle auf Konsole gespielt?
Tatsächlich, ja. Ich weiß, kannst dir gar nicht. Ich glaube, damals habe ich einfach nicht viel auf dem PC gespielt.
Ja. Für mich sind das immer PC-Spiele. Also in dieser Zeit vor allem war es.
Ja, für mich sind das alles voll Xbox 360-Spiele tatsächlich. Aber ich verstehe das auch voll, weil, also gerade im Falle von Dirt, damals hieß es ja auch noch Colin McRae Dirt mit dem ersten Teil. Das ist ja, echt ja? Das ist ja ein klassisches, genau, Colin McRae Dirt 2. Das ist ja ein klassisches PC-Spiel, eine klassische PC-Serie, Colin McRae. Deswegen gibt das auch für mich sehr, sehr viel Sinn. Das erschien bereits 2007.
Bitte nicht? Also Colin McRae, nein, ich glaube schon, ich glaube auch, ich würde sie als PC-Serie bezeichnen, aber ich bin der Meinung, die ersten Colin McRae Rally-Spiele gibt es auch auf PlayStation 1.
Ja, die gibt's, also die, tatsächlich gibt es die alle auf PlayStation 1, 2 oder Xbox. Aber für mich, also das ist vielleicht wieder so einfach, so wie ich es gespielt habe. In meiner Wahrnehmung waren das immer sehr diese PC-Simulationstitel. Aber da kann ich auch einfach, das kann einfach meine eigene Erfahrung gewesen sein, die nicht ganz akkurat ist.
Bei mir war es halt Colin McRae Rally 2.0, was wir übrigens auch ganz am Anfang mal in einem Stream gespielt haben. Das war damals mein PC-Highlight, immer mit meinem Onkel gespielt.
Ich bin heute, bis heute immer noch großer Fan davon, dass die Dirt Rally 2.0 auch so genannt haben als kleine Referenz.
Heißt das auch
2.0? Dirt Rally 2 hat Dirt Rally 2.0. Hat, steht auch so auf Steam und sowas. Als Referenz
an Colin McRae Rally 2.0. Ja. Ich wusste nicht, dass das eine Referenz sein soll. Das ist ja witzig.
Ja, weil es heute zweite ist, ne? Dirt Rally war ja die Wiederauferstehung von Colin McRae Rally. Deswegen, also das habe ich jetzt einfach mir selbst erschlossen. Weiß nicht, ob das offiziell der Gedanke war, aber würde Sinn ergeben.
Das leuchtet voll ein, weil das war damals halt weird, dass sie es 2.0 genannt haben.
Genau.
Und warum ist dann nicht jetzt so als kleinen Gag?
Ja, weil auch wenn ich mir so die Menüs anhöre und angucke, das gibt alles den gleichen Vibe auch wieder, den damals Colin McRae Rally wiedergegeben hat. Auch das ein Spiel, Colin McRae Rally 2.0, für mich übrigens ein Klassiker, habe ich mir angeguckt mit Marc. Wow, besser. Besser wird's nicht mehr. Das so sehen Spiele auch in 30 Jahren
aus. Aber ich weiß, dass das damals keine 1er Grafikwertung bekommen hat.
Nee?
Nee. Ich glaube, Colin McRae Rally 2.0 war da schon. War okay, aber nicht das Beste. Aber für mich in meiner Wahrnehmung, was halt auch, oh, die sehen so realistisch aus, die Autos.
Ja. Kommen wir nochmal zu Dirt und Grid. Machen wir den Sprung mal. Also Dirt erschien dann tatsächlich auch im Jahre 2007, was früher ist, als ich das irgendwie heute mir denken würde. Weil 2007 ist tatsächlich ja sehr früh eine Konsolengeneration.
Wann erschien dann der zweite? War das dann 9er?
Ah, Moment.
Titel, weil 8 war
das. Du meinst Dirt 2?
Dirt 2,
ja. Ich glaube, die erschien einfach alle 2 Jahre, oder? Lass mich mal schauen.
Ich hätte das jetzt 2008 zugeordnet, aber das glaube ich dann nicht.
Ach, Moment.
Ich glaube, 8 war dann eher Grid. Ich weiß aber. Mir fällt gerade ein, ich habe mir ja selber die Zahlen eigentlich aufgeschrieben. Ja, Grid war 2008, Colin McRae, Dirt 2 war 2009.
Ja, und das ist natürlich eine Serie, die muss man erstmal, also dass du mit Dirt 2007 anfängst und dann Grid 2008 rausbringst und dann Dirt 2 2009 weitermachst, das ist wirklich ein Hit nach dem anderen. Und auch hier, die haben sich dann entwickelt. Dirt 1 ist noch deutlich mehr ein klassisches Rallye-Spiel, als Dirt 2, auch wenn es schon deutlich weniger ein Rallye-Spiel ist, als das viele sich hätten gewünscht.
Das habe ich auch nicht so viel gespielt. Ich weiß, dass ich damit nicht so warm wurde.
Oh, ich habe alle drei rauf und runter gespielt. Das meine ich damit, wenn ich sage, die haben für mich so Rennspiele neu definiert, weil dass sie so aussehen können, dass sie so inszeniert sein können. Du hattest die Rückspulfunktion, du hattest diese Replay-Funktion.
Aber erst in Grid.
Ja, das kann sein. Aber du hattest die Replays und die Grafik war unglaublich. Ja? Heute ist es nur noch Blumen. Heute denkst du dir, was soll das? Ist
wirklich viel
aber Blumen. Damals war das absolut unglaublich und ich habe alles daran geliebt.
Sieht aber nicht verkehrt aus heute. Also es sind immer noch
es hat einen Stil.
Recht hübsche Spiele, aber dieser Blumen, das war diese Generation an Grafik, da hat man einfach den Blumen auf Anschlag gedreht.
Übrigens, bis heute nutzt Codemasters diese Engine. F1 2021 läuft in der gleichen Engine wie Dirt 1.
Ja, hat immer weiter aufgemöbelt.
Genau, die Ego-Engine nennt sich das. Ich frage mich auch, wie lange das noch gut gehen kann, ehrlich gesagt. Ich meine,
ist das ihre eigene Engine dann?
Das ist deren eigene Engine,
also dann können sie die ja customizen, wie sie wollen. Klar. Und vielleicht ist das jetzt schon Ego-Engine 5.8 oder was weiß ich.
Ja.
Aber ja, Dirt 2 war eine Offenbarung zusammen mit Grid. Weil Race Driver Grid war wirklich dieses Zurückspulen können und diese Präsentation, die so toll war. Und das Renngefühl hat auch gestimmt. Und es war auch, ist ja auch eher realistischere Rennen, die sich aber nicht simulationsmäßig anfühlen.
Genau, das ist voll, das findet sich so voll im Arcade Racing wieder, ist spielerisch, aber in seiner Präsentation. Genau,
aber es ist jetzt halt nicht so wild wie irgendwie einen Daytona oder so.
Ja, das stimmt, ja.
Und Dirt 2 war so, Dirt 2 hat so ein bisschen das, was auch ich später an Forza Horizon so mochte, weil Forza Horizon sehr genau wusste, was für eine Atmosphäre sie haben wollen. Sie haben darauf gezielt und haben es perfekt umgesetzt. Und bei Dirt Rally 2 ist das auch so. Diese Präsentation von Menüs und die Musik, da wirklich habe ich mir selber die Musik noch mal rausgesucht, um die außerhalb des Spiels hören zu können und habe mir da teilweise auf Amazon, glaube ich, damals noch MP3s gekauft. und das hat halt wirklich Eindruck hinterlassen. Und es hat sich halt super toll angefühlt. Ich habe neulich noch mal die Demo von Dirt 2 auf der PS3 gespielt. Das ist ein Erlebnis, diese PS3-Version von diesen Spielen zu spielen, weil das fühlt sich einfach sluggish an.
Ja.
Also sehr, sehr langsam und behäbig. Aber ich weiß, dass ich die Vollversion damals auf dem PC gespielt habe und da hatte ich sehr viel Freude mit.
Ja, ich habe dann wirklich nur die 360-Version als Vergleich, habe nie andere gespielt, aber das war für mich eine absolute, eine Erfüllung aller meiner Rennspielträume. Ich habe da auch, glaube ich, in allen, zumindest in beiden Dirt-Spielen habe ich 1000 Gamerscore. Ich weiß noch, wie ich da schon angefangen habe, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat und ich das so viel dann einfach rumgefarmt habe und alles gemacht habe.
Das Games for Windows Live war auf dem PC.
Das kann sehr gut sein, ja. Das kann sehr gut sein. Ich habe Dirt 3 dann tatsächlich auch auf dem PC gespielt und vielleicht war das der Grund dafür. Dirt 3, das Dreieckspiel für mich, für immer. Weil da haben sie einfach gesagt,
ist der Stil, ne?
Das ist seltsam. Sie hatten halt bei Dirt 2 gesagt, so, hey, du bist hier in dem Trailer und rennst hier rum. Und haben sie für Dirt 3 gesagt, alles ist Dreiecke. Was so ein Sprung ist, den ich bis heute nicht so richtig verstanden habe.
Es sieht irgendwie schon cool aus, aber mir hat da auch irgendwas gefehlt.
Ja, bis heute. Dirt 1 und 2 war so eine Entwicklung. Dann Dirt 3 war was sehr anderes. Mir hat Dirt 3 nur noch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde, zu sagen, dass das so ein bisschen Identität verloren hat, ist jetzt kein verrücktes Statement. Und dann Dirt 4 hat sie ja komplett zurückgelassen. Das erschien dann nach Dirt Rally. Ja. Und Leute wissen, bis heute vergessen sie, dass es überhaupt existiert, weil es so ganz komisch dazwischen geschoben wurde. Und Dirt 5 hat es ja so ein bisschen versucht, es wieder hervorzubringen.
Ich habe vergessen, dass es Dirt 5 gab.
Ja, ist gar nicht so alt, Tom. Ja. Aber hat es dann ja, also es hat mir tatsächlich in seinem Rennspiel-Dasein viel, viel Freude bereitet. Aber auch da fehlt einfach was in der Präsentation, es fehlt was im Umfang. Einfach nur zu sagen, wir haben mit Troy Baker, der einen nervigen Radiomoderator oder sowas oder irgendeinen Ingame-Kontrahenten, den du nie siehst, spricht, das reicht dann nicht. Und das mussten die dann auch erkennen.
Dirt 5 habe ich ja sogar selbst gespielt, ja.
Ja,
ich habe eher Dirt 4 vergessen als Dirt 5.
Ja, Dirt 4 ist das, was einfach dann, was halt auch wieder ein bisschen mehr Rallye-Spiel war, aber es erschien nach Dirt Rally, deswegen war keiner aber glücklich
in
damit.
In Dirt 5 bin ich auch nicht so richtig reingekommen, das fand ich sehr schade. Ich habe mich da vorher drauf gefreut, weil das halt so wieder so ein bisschen bunter aussah. Und ist es ja auch.
Ja, aber auf jeden Fall. Diese eine Eisrennstrecke mit den pinken Lichtern ist grandios.
Genau, da haben sie sich ein bisschen mehr ausgetobt. Vielleicht ist das dann eine gute Richtung für die Zukunft. Und sie scheinen ja jetzt auch mit dem nächsten, wie heißt ihr nächstes Spiel, Codemasters, wo die Story mit Grid reinbringen?
Legends.
Legends, genau.
Grid Legends, ne?
Und
ist es Grid? War es Grid? Ja.
Ich glaube, ja. Und das finde ich halt schön, wenn du dann siehst, ah, okay, da kommt wieder so ein Flair dazu. Mhm. Weil das ist halt das Ding, die Codemasters-Spiele, ab einem bestimmten Punkt waren sie alle schon relativ homogenisiert. Mhm. Und du hast ein Codemasters-Spiel immer recht schnell als Codemasters-Spiel erkannt.
Ja, und das wurde halt ein Problem. Wenn du dir anguckst, die Zeit, Dirt 4 und dann das All-Caps-Lock-Grid, also dieser Reboot der Reihe,
genau.
Das sind beides so Spiele und dann auch mit einem Klammer, weil ich es finde deutlich besser, aber es ist immer noch ein ähnliches Dirt 5. Das sind halt so Spiele, die das dann so verloren haben ein bisschen. Grid sehr, also bis heute, Grid ist für mich ein ganz seltsames Spiel. Das habe ich mir dann ja auch mal wirklich geholt letztes Jahr und dann wieder refunded, weil das wirklich, das ist nichts. Das spielst du so und du fährst, das ist fein, aber dann da ist nichts in seiner Präsentation, was das irgendwie so ein zusammenhält.
Lückenfüller.
Und exakt.
Zwischendrin gab es ja auch sowas wie Grid Autosport, was auch sehr eindeutig ein Lückenfüller war vor Grid der 2, Next Gen. Ja. Aber Dirt 2 hat halt voll Eindruck hinterlassen und Grid. Und ich finde auch da wieder schade, ich weiß nicht, wie es bei Steam ist, aber ich glaube, Dirt 2 kriegt man nicht so einfach. Ich glaube, Grid konnte man noch spielen.
Also das Caps Lock Grid, was meinst du?
Nee, das allererste
Grid. Ach so, ich kann ja mal gucken. Grid. Steam, Grid.
Weil ich glaube, Dirt 2 kriegst du schon nicht mehr.
Echt, meinst du?
Mhm.
Ich kann das ja mal ganz schnell nachschauen.
Das sind schon so Lizenzsachen.
Also natürlich finde ich direkt Caps Lock
Grid. Wenn es das doch auf Steam gibt, dann hole ich mir das heute.
Oh, das ist eine gute Idee. Also ich glaube, ich habe tatsächlich alle Dirt-Spiele auf Steam. Mittlerweile.
Oh, echt?
Dirt? Ich glaube,
die müsste ich über deine Bibliothek spielen können, weil ich glaube, damals hatte
ich die noch woanders. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den ersten auch habe, aber du hast völlig recht, es gibt nur Dirt 4 und 5 und 2 und halt Rally und Rally 2.0 auf Steam. Das ist ja dumm, das habe ich gar nicht gewusst.
Genau.
Und
sowas ist halt scheiße.
Und was ist mit Grid?
Wird ja genauso sein. Auch schwer vermeidbar. Also da sind jetzt weder Entwickler noch Publisher so richtig dran schuld, weil was sie machen müssen.
Hört auf, fucking lizenzierte Autos zu benutzen.
Naja,
nobody cares.
Glaube ich halt nicht. Ich glaube, Leute sind schon sehr dabei, dieser Wiedererkennungswert von den Autos.
Wirklich, würde sich jemand dieses Spiel nicht kaufen, weil da statt VW WV steht? Weiß ich nicht. Ist doch egal. Dafür können die Spiele mal länger als 5 Jahre bestehen bleiben. Ja. Das finde ich ganz schlimm. Ja, auch wenn du nach Grid suchst, du findest tatsächlich nur Grid! Also das Caps Lock Grid. Mhm. Und halt Grid Legends, was dann ja nächstes Jahr erscheinen soll. Übrigens als kleine Anekdote, Dirt 5 hier entwickelt von den Überbleibseln von der siebten Form der Evolution Studios, den Machern der Motorstorm-Reihe und von Drive Club.
Und Onrush.
Und was?
Das war ein tolles Spiel.
Und das, Tom, finde ich, ist ein guter Punkt, um den Podcast nämlich abzuschließen mit der Frage, ist Onrush ein Rennspiel?
Ja, das ist tatsächlich in dem Fall eine gute Frage, weil du halt nicht diese klassische Runden- und wer Erster wird Konstruktion hast, aber ich würde es trotzdem noch als Rennspiel bezeichnen. Es ist ja eher so ein, wie würde man es nennen, Elimination oder?
Ja, du, das ist wie so ein Battle Royale-Spiel ein bisschen. Auf so eine Art.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, das ich nicht mehr als Rennspiel bezeichnen würde, weil Leute dadurch abgeschreckt werden.
Das ist halt ein Subgenre.
Genau, weil die Leute es kaufen, weil sie ein Rennspiel haben wollen und dann werfen sie an und denken so, was ist das denn für ein Blödsinn? Ja. Übrigens, Onrush gibt es für Steam anscheinend auch nicht mehr. Das Spiel ist, was? Onrush? Wieso gibt es denn Onrush nicht mehr zu kaufen?
Das würde mich jetzt auch nicht wundern.
Hat die Codemasters das einfach aus Scham gesagt? Okay.
Nee, ich glaube auch, du hast ja Songlizenzen und so ein Kram. Ich glaube, da kann
ganz viel. Ach, das ist doch scheiße.
Ich glaube, da kann ganz viel passieren.
Gott, ich hasse es.
Gibt's das auch nicht mehr auf Konsole oder so?
Ich guck grad mal. Ja, doch, im Microsoft Store kann ich das noch kaufen. Gibt's noch nicht mehr über Steam. Kostet doch nur 10 Euro.
Ich weiß nicht, ob man in Onrush noch Matches findet.
Nee, aber das hat man schon vom Launch nicht.
Aber man kann ja auch mit NPCs spielen.
Genau, das hat ja eine Kampagne in Anführungszeichen, aber ein Singleplayer-Modus. Ich hab das fast nur alleine gespielt und hatte damit meinen Spaß. Und also nicht ewig lange Zeit, aber ein bisschen. Übrigens, ich bin gerade bei Xbox.com bei Onrush und unten, als anderen gefällt auch, sehe ich als allererstes Flatout 4 für 60 Euro.
Wem? Das kostet noch 60
Euro. Das kostet 60 Euro auf Xbox.com.
Nee, Onrush ist ein Opfer also der modernen Spielgeschichte.
Wir sollten übrigens vielleicht noch kurz erwähnen, es gibt auch einige Spiele, die wir nicht gespielt haben in der Reihe. Gerade wenn wir über so Arcade-Sachen spielen. Die Spiele, die mir oft hinwegfallen, sind diese Dirt-Racing-Spiele, wo ich aber immer Interesse an habe. Es erschien Gravel vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Es ist halt so ein so ein Dirt Racing Game. Es gibt Baja oder Baja, doch ich glaube es ist Baja Baja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, als eigenes Rennspiel.
Eine Kategorie in Forza Horizon.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch ein 360-Spiel, was dann eine Remaster für von THQ Nordic für Xbox One bekommen hat. Und da im Zusammenhang gibt es dann ja sowas auch noch wie Pure, über das wir schon mal geredet hatten, was ich nie gespielt habe. Was ich immer an mir vorbei habe ziehen lassen, weil ich mir immer dachte, ey, das sieht so doof aus, sind die Burnout-Spiele von dem Burnout-Macher, diese Dangerous Driving-Dinger.
Ach so, ja, ja.
Das finde ich, das sieht.
Ich dachte gerade kurz, du sagst, was ich immer an mir habe vorbeizauen lassen, weil es komisch aussah, sind die Burnout-Spiele.
Nein. Ich meine, ich weiß nicht, Tom, geht's so eigentlich Burnout?
Burnout, das klingt super albern.
Wirklich.
Takedowns, was denn das für
so einen albernen Blödsinn spiele ich nicht. Ich möchte als ein Spiel noch erwähnen, bitte, wenn ihr das gespielt habt, schreibt es in die Kommentare. Das heißt nämlich Overpass. Und das erschien auch, glaube ich, letztes Jahr. Und das ist ein Rennspiel, wo es halt. Na, da kletterst du so. Kennst du diesen Rennsport, wo die einfach nur versuchen, Berge hochzukommen? Das ist der gesamte Sport und das machst du hier. Und das soll wohl nicht.
Klingt aber eigentlich
so
lustig.
Genau, klingt voll lustig, hat aber irgendwie dann auch keine guten Reviews bekommen. Habe ich dann deswegen selbst nie mir nochmal angeguckt.
Ja, es gibt halt
sag's
heute,
mir mal in den Kommentaren.
Es gibt halt heute auch so Art of Rally ist ja gerade erst erschienen nochmal. Ja, oder stimmt. Horizon Chase Turbo und so. Oder dieses Red irgendwas, was so Wipeout-mäßig ist. Oder okay, F-Zero-mäßig ist. Also es gibt schon ein paar mehr Sachen da draußen, halt, man muss wirklich so ein bisschen danach suchen.
Ja, ja.
Und ich hatte halt oft das Gefühl, okay, dann gefallen sie mir im Ansatz, aber zum Beispiel Horizon Chase Turbo war ein Spiel, wo ich sehr schnell gelangweilt von, weil mir das dann nicht so vom reinen Renngefühl nicht so viel gegeben hat. Aber ja, also es gibt noch sehr, sehr viele Rennspiele, die ich auf meiner Liste stehen habe, über die man reden könnte, weil das Genre ist dann doch sehr vielfältig über die Jahre gewesen.
Monster Trucks Spiele.
Ja, Monster Truck Madness gab es damals. Oder Motocross Madness.
Es erschien gerade erst Monster Truck Championship.
Oder es gibt diese MTX, nee, wie heißen die? Diese
MTX versus ATV oder so, das alle zwei Jahre irgendwie erscheint und nicht, also es ist irgendwie so ein Zombie, der immer geköpft wird, dann kommt er wieder aus seinem Grab so und THQ Nordic sagt so, hier! Und dann so, nein! Und dann sagt THQ so, hier! Und alle sagen so, nein!
Und dann gibt es die MotoGP-Spiele und es gibt die Ride-Spiele, die Motorrad-Rennspiele, die ich auch nie Zugang zugefunden.
Ja.
Am ehesten noch neulich mal durch ein Digital Foundry Video drauf gestoßen, weil es
gute Regeneffekte hat.
Naja, weil es da um so einen Replay-Modus geht, der super realistisch aussieht.
Ja.
Aber das Spiel selbst sieht halt nicht so aus. Es gibt schon noch einiges. Also es ist jetzt nicht so, dass es heute wirklich nur noch Forza und Gran Turismo gibt oder sowas. Aber es fühlt sich zerklüftet an. Oder die Rennspiele, die dann am Rand stattfinden, sind halt auch eher so Randerscheinungen. Also damals waren das halt Blockbuster.
Da gibt es nur noch sehr wenige von, wie du bereits gesagt hast.
Und halt, wie gesagt, ist es dann meist so ein Nischensport. Also ne, dann wird ja was bedient, was es auch in echt gibt, wie jetzt zum Beispiel Motorradrennen oder sowas. Aber dieses ganz Verrückte, deswegen freue ich mich ja so sehr über sowas wie Cruisin' Blast. Weil das ist eigentlich genau das, was ich haben will. Dieses Arcade und hier fährst du einen Dinosaurier durch eine Strecke, die halb explodiert um dich herum. Halleluja, gib mir mehr davon.
Ich glaube immer noch, dass wir das bis heute zurückverfolgen können, dieses Sterbedatum-Spiel auf das Jahr 2010, als innerhalb einer Woche Split Second und Blur erschienen und dieses gesamte Genre einfach zweihändig begraben haben.
Es fühlt sich wirklich so an, als wäre das so der Moment, wo die Spielindustrie insgesamt sich entschieden hat, das machen wir jetzt nicht mehr.
Ja.
Tschüss. Weil da haben wir noch Budget reingesteckt.
Das ist wirklich.
Und ich finde Split Second ja nicht mal so geil, aber Blur mag ich auch.
Das erschien innerhalb der gleichen Woche, Tom. Wer ist denn so dumm? Ich verstehe es nicht.
Das wird ja keine Absicht gewesen.
Nee, aber da muss doch eines von beiden Publishern sagen, okay, vielleicht verschieben wir es dann um zumindest einen Monat.
Ja, also wen haben wir? Disney und Activision. Typische Publisher, die sagen, ja, okay, wir treten mal zurück.
Ja, guter Punkt, guter Punkt. Ach ja, übrigens, ja, ich bin da auch ganz bei dir. Split Second war sehr gut beim ersten Spielen, fand ich. Aber da hat dann recht schnell halt die Puste verloren.
Split Second ist halt so
sieht so geil aus.
Jedes Mal, eine Strecke zum ersten Mal fahren ist immer geil. Und dann verliert es halt relativ schnell seinen
Drive. Das ist Blur deutlich besser.
Und genau, Blur hat halt ein stärkeres Grundgerüst.
Okay, Tom, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Ende für unseren Genre-Podcast zu den Rennspielen. Ich glaube, wir haben gut geklärt, was Rennspiele sind, welche Spiele zum Genre des Rennspiels gehören und welche nicht.
Da können wir auch gerne nochmal einen machen, das macht mir sehr viel Spaß.
Also tatsächlich, sowohl dieser Horrorcast als auch dieser Rennspielcast machen da viel Freude, weil sie so ein bisschen so einen lockeren Rahmen geben, um über eine ganz breite Masse von Spielen zu spielen.
Und gebt uns gerne eure reden. Geheimtipps.
Gerne. Also wie gesagt, ich habe jetzt sowas, es gibt diese Spiele wie Monster Truck Championship, die tatsächlich auch mal wieder ganz okay sind. Da muss man immer sehr gut nachgucken. Auch ist diese Motocross, die lizenzierten Red Bull Motocross-Spiele, die hier stehen, sind ziemlich okay. Und man muss immer so ein bisschen den Würfel rollen lassen, ob das Spiel jetzt richtiger Scheiß ist, also wirklich so ein 40er, 50er, oder ob das so immer noch zumindest ganz gut ist. Wie zum Beispiel hier Truck Championship, wo ich das gesprochen habe. Auch richtig gut. Es ist so ein Truck Champion, also ein Festival Trucks Rennen.
Soll das gut sein?
Das gab es im Xbox Live Gold und da spricht der Synchronsprecher von Nier die Tutorials ein.
Ach, das Ding war das. Ja, ach so, okay.
Ja, genau. Ja, das ist auch richtig okay. Das macht einfach Spaß. Das sind weirde Spiele und falls ihr mehr solcher weirden, einzigartigen Spiele im Kopf habt, bitte nennt sie uns. Ich muss. Bevor wir zum Ende kommen, noch einmal einen kleinen guten Wunsch an BeamNG schicken. Wer erinnert sich noch an BeamNG Drive? Ja, ja. Das ist kein Rennspiel, das ist ein Projekt, das ist ein Kunstprojekt, wo ich nicht weiß, was das mal werden soll. Aber ich wünsche den Entwicklern immer noch das Beste. Und genauso allen euch, die hier gerade zuhört und auch dir, lieber Tom, ich wünsche euch noch ein ganz, ganz wunderbares Wochenende oder eine schöne Woche. Ganz egal, wer es hört. Same. Auf Wiedersehen und fahrt vorsichtig. Immer fahrt anschnallen. Vorsichtig,
genau. Ja. Bitte keine echten roten Panzer mit auf die Strecke nehmen. Vielen Dank.
Bitte wirklich wichtig.
Tschüss. Tschüss.